Deutschlandfunk. Systemfragen.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Seit dem letzten Wochenende hat Deutschland genug von der Atomkraft. Die letzten 3 Meiler sind vom Netz. Wird genügend Energie aus Sonne, Wind und Wasser erzeugt? Und inwieweit müssen oder wollen wir uns einschränken in unserem Ressourcenverbrauch, um das Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung bis 2100 einzuhalten? Was nehmen wir in Kauf, wenn es darum geht, den CO2-Verbrauch zu reduzieren? Wo sind unsere Grenzen? Und wann ist genug genug? Auf was müssen wir verzichten? Diesen Fragen gehen wir heute in den Systemfragen auf den Grund.
Im Januar hat unser Bundeskanzler der Tageszeitung Taz ein Interview gegeben, indem er gesagt hat, er hält nichts von der Verzichtserzählung. Das ist schon ein starkes Stück, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland da in einem Interview wirklich wieder diese alte Geschichte erzählt. Es kann eigentlich bleiben, wie es ist. Die Technologie wird eigentlich alle Probleme lösen. Wir müssen uns nicht anpassen.
Sagt etwa der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Professor Philipp Lepenies, mit dem ich darüber gesprochen habe, warum sich die Politik so schwer tut. Die übermächtige Verbots- und Verzichtsrhetorik kennt auch die Psychologin Dr. Josephine Tröger vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Sie forscht zu Alternativen, konkret zu Suffizienz.
Ich denke, man sollte eigentlich aufhören, über Verzicht zu reden, weil letztlich ist das ja nie das, was Suffizienz ausmacht. Und letztlich müssen wir auch nicht auf was verzichten, sondern man gewinnt ja was. Und das sozusagen stark zu machen in der Debatte ist, glaube ich, schon mal so ein Schlüsselmoment.
Was man gewinnen kann, wenn man suffizienzorientiert lebt, also nach der Strategie des ausreichenden Maßes und weniger Ressourcen verbraucht, dazu gleich mehr. Doch zunächst gehen wir dorthin, wo der Wind sich schon gedreht hat, nach Aschersleben. Dort, wo man auf den freien Blick auf den Harz verzichtet, aber dafür etwas anderes gewinnt. Eigentlich hatten die Bewohnerinnen und Bewohner genug von dem großen Windenergiepark in der Umgebung. Und dennoch ist es gelungen, sie davon zu überzeugen, den Anblick vieler drehender und nachts leuchtender Windräder nicht nur weiter zu ertragen, sondern sogar deren Ausbau voranzubringen. Wie das erreicht wurde, darüber berichtet Sven Kästner, der sich in Aschersleben den frischen Wind um die Nase wehen ließ.
Unterwegs auf dem Wolfsberg in Aschersleben, einer Kleinstadt mit 26.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt. Gundel Jahn, eine pensionierte Lehrerin, geht zügig bergauf. Ihr lebhafter Blick schweift in alle Richtungen. An einer baumfreien Stelle bleibt sie stehen.
Das ist sozusagen der Balkon von Aschersleben. Hier oben auf der alten Burg hat man einen völlig freien Blick in Richtung Harz.
Nicht völlig ungehindert allerdings. In einigen Kilometern Entfernung drehen sich gut 50 Windräder. Auch an diesem sonnigen Frühlingstag bläst der Wind kräftig durchs Harzvorland. Weil es hier häufig weht, haben die Pioniere erneuerbarer Energien die Gegend schon Mitte der 1990er Jahre als Investitionsstandort entdeckt. Insgesamt stehen 160 Windräder in der näheren Umgebung. Einige davon direkt in der Sichtachse zum Brocken, dem höchsten Berg des Harzes. Manchem hier war das zu viel. Deshalb beschloss der Stadtrat vor 2 Jahren, dass es nun genug sei mit den Windrädern. Er verhängte einen Ausbaustopp.
Für den Aschersleben spielte tatsächlich die Ästhetik eine riesengroße Rolle und man fühlte sich dann in der Freiheit des Blicks sehr eingeschränkt. Der eine stört sich, wenn er es vorm Haus hat, der andere stört sich schon, wenn er vom Auto aus diese Anlagen sieht. Seltsamerweise sagen viele Leute, nachts stört sie es am meisten, wenn sie von einer Reise, von einem Ausflug am Dunkeln hierher kommen und die blinkenden Lichter überall sehen.
Aber die Akzeptanz sank nicht nur wegen der Warnsignale für Flugzeuge und des gestörten Ausblicks, sondern auch, weil der Strom und der Gewinn anderswohin fließen. Keiner der Betreiber ist in Aschersleben ansässig.
Die Stadt hat davon wirklich überhaupt nicht profitiert.
Gundel Jahn engagiert sich als Mitglied der Grünen seit 30 Jahren für erneuerbare Energien. Sie hat noch lange nicht genug von den Windrädern und freut sich, wenn in der Zeitung steht, dass der Betreiber das gut 120 Kilometer entfernte Kohlekraftwerk Lippendorf früher als geplant stilllegen will. Wegen der steigenden Preise für die nötigen CO2-Zertifikate ist Kohlestrom schwerer als früher zu verkaufen.
Genau das ist, was eigentlich Politik verfolgt, aber wo ich immer glaube, die Wirtschaft hat das schnell begriffen. Die rechnen mit Zahlen und die wissen, dass Strom aus Kohle unrentabel ist und steuern um.
Die Wirtschaft in Aschersleben, das ist unter anderem die Firma Novotec in einer großen grauen Leichtbauhalle am Stadtrand. 150 Mitarbeitende mischen hier Holz- und Kunststofffasern zu einem haltbaren Werkstoff für Terrassendielen und Trägerkonstruktionen. ein energieintensives Geschäft, das unter den stark gestiegenen Preisen an der Strombörse leidet. Obwohl die Firma schon seit Jahren Energie aus erneuerbaren Quellen bezieht, wie Geschäftsführer Holger Sassel sagt.
Allerdings kaufen wir die grüne Energie aus norwegischer Wasserkraft. Und das finde ich ziemlich dumm, denn physikalisch haben wir hier ringsherum lauter Windräder stehen.
Deren Strom die Betreiber allerdings bisher ins europäische Netz einspeisen und an der Strombörse verkaufen. Sasse würde diese Energie lieber direkt und dadurch günstiger beziehen.
Der Grundgedanke ist, ordentliche Verträge zwischen Windenergieerzeugern hier, den Stadtwerken, mit langfristig sicheren Beiträgen im Prinzip, die nicht der Börsenspekulation mehr unterliegen. Wir wollen also Sicherheit haben, Planungssicherheit.
Mit diesem Ansinnen sprachen Sasse und andere Unternehmer im Rathaus vor. In dem prächtigen Bau aus dem 16. Jahrhundert führt seit einem Dreivierteljahr Steffen Amme die Amtsgeschäfte. Der Politiker von der Wählerinitiative Die Aschersleber Bürger überzeugte den Stadtrat davon, dass die Windräder rundherum doch nicht genügen. Daraufhin revidierte das Kommunalparlament einstimmig seinen Beschluss aus dem April 2021. Jetzt sollen doch neue Windräder entstehen. Zunächst 10, die die Stadt selbst betreiben will, sagt der Oberbürgermeister.
So dass wir den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Industrieunternehmen hier Strom zur Verfügung stellen können. Das heißt, der Strom muss auch hier verbleiben, wenn wir ihn hier produzieren.
Um die bisher windkraftskeptische Bürgerschaft mitzunehmen, schweben Steffen Amme weitere Anlagen vor. Stadteigene Photovoltaik etwa oder Heizwärme aus dem kommunalen Klärwerk. Die Stadtwerke könnten diese Energie günstig an die Einwohnerschaft verkaufen. Und die Verpachtung kommunaler Grundstücke an Solarzellenbetreiber könnte die Stadtkasse füllen. Aber 10 Windräder mehr reichen dem Oberbürgermeister nicht aus.
Wir können uns mit dem, was wir jetzt angestoßen haben, nicht zurücklehnen und ausruhen. Wir müssen natürlich diese ganze Thematik auch kreativer und innovativer weiterdenken. Wir haben gemeinsam mit der städtischen Wohnungsgesellschaft momentan ein Projekt am Start. Wir bauen eine alte DDR-Platte zum energieautarken Wohnen um. Da wird es am 3. Mai eine offizielle Einweihung geben.
Drei Wochen vor der offiziellen Einweihung dürfen die Nachbarinnen und Nachbarn den frisch sanierten DDR-Plattenbau der Aschersleber Wohnungsgesellschaft AGW schon besichtigen. Gut 100 Interessierte schieben sich durch die engen Treppenhäuser. Mit Solarzellen auf dem Dach und Speichern im Keller soll das Haus den Energiebedarf der Bewohnenden zu mehr als 50% decken, inklusive Heizung und Warmwasser. Strom aus dem Netz werde möglichst nur noch im Herbst und Winter bezogen, sagt AGW-Geschäftsführer Mike Ehlei.
Der Mieter, der bei uns hier einzieht, der braucht keinen separaten Vertrag mit dem Stromversorger. Das haben wir hier in der Miete alles abgebildet.
Solche konkreten Angebote können Menschen von der Energiewende überzeugen und zeigen, dass trotz der schon laufenden 160 Windräder auch in der Region noch nicht genug erneuerbare Energie erzeugt wird. Zumal sie bisher nicht direkt vor Ort genutzt wird. Mike Ehlei hofft, dass auch seine Wohnungsgesellschaft künftig vom Strom aus den kommunalen Windrädern profitiert. Zum einen wegen der stabilen Preise.
Zum anderen ist es ja so, dass die Stadtwerke ja mit diesem grünen Strom natürlich auch die Fernwärme verbessern kann. Und wir haben ungefähr 74-78% unserer Neubaublöcke noch an der Fernwärme. Und wir könnten ja durch diesen Prozess auch sicherstellen, dass wir bis 2045 dann mit der CO2-freien Fernwärme auch die Siebäude vernünftig versorgen.
In der Stadt scheint sich die Stimmung langsam zu drehen. Auf dem Wochenmarkt direkt vor dem Rathaus sind zumindest an diesem Tag kaum Stimmen gegen weitere Windräder zu finden.
Es sollen ja auch Anlagen gebaut werden, die mehr Leistung haben und dafür auch alte abgebaut werden. Also insofern, ich begrüße das.
Die nehmen nicht allzu viel Platz weg, machen nicht so viel Dreck wie Kraftwerke.
Der Strom muss auch irgendwo herkommen.
Ist ja auch gut für uns schon vom Preis, vom Geld.
Und nicht einmauern.
Nein, das möchte ich nicht.
Sauberer, grüner Strom aus verschiedenen regenerativen Quellen und eine größere Unabhängigkeit in der Stromversorgung, die sich auch finanziell lohnt. Das scheint die Formel zu sein, auf die sich die Aschersleber geeinigt haben und für die sie den eingeschränkten Landschaftsblick durch die Windräder in Kauf nehmen. In Zeiten der Klimakrise ist längst klar, dass es ein Weiter-so nicht geben kann, wenn wir nicht unsere Lebensgrundlage und die zukünftiger Generationen zerstören wollen. Aber was ist genug? Wie viel Verzicht und Einschränkung muss sein? Darüber habe ich vor der Sendung mit Philipp Lepenies, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler an der FU Berlin, gesprochen. Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens, heißt sein jüngstes Buch. In der Reportage aus Aschersleben haben wir gehört, es geht nicht nur um Verbot, aber teilweise um Verzicht. In der Stromnutzung in Aschersleben hat der eigene Nutzen dazu geführt, dass die Menschen ihre Meinung darüber geändert haben, ob es neue Windräder geben soll. Herr Lepenies, hat Sie das überrascht?
Eigentlich nicht und vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich ja ausgebildeter Ökonom bin und die Ökonomen haben in der Ausbildung zumindest ein sehr primitives Menschenbild, wo man davon ausgeht, dass Menschen grundsätzlich immer an ihren Eigennutz denken. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade in diesem Beispiel, dass man in eine Situation gerät, wo man sich ja fragen muss, was bringt eigentlich eine neue Technologie für die Gemeinde? Und der Fall von Aschersleben scheint da ja besonders zu sein, dass man quasi von den Windrädern gar nicht profitieren konnte bislang und dann zu fordern, dass das sich jetzt aber ändern soll, das finde ich ja total legitim und überrascht mich gar nicht.
Das ist natürlich auch passiert, weil die Bürger stärker eingebunden wurden in diesen Prozess.
Was immer wichtig ist.
Werden allein Anreize ausreichen, um Akzeptanz zu erreichen und die Energiewende zu schaffen? Oder auch Einschränkungen unseres bisherigen Lebensstils, um das Artensterben zu verlangsamen, die zweite globale Umweltkrise?
Ja, das wichtige Wort ist das des Lebensstils. Also was macht eigentlich unser Lebensstil? Der beschert uns zwar ein schönes Leben, zumindest manchen von uns, und einen materiellen Reichtum, der vorher nie gekannt war von den Generationen, die vor uns da waren, aber der natürlich die Welt zerstört. Nicht nur durch den Klimawandel, sondern eben auch durch das auch damit verbundene Artensterben. Business as usual, ein Weiter-so kann es einfach nicht geben. Und dass nur Anreize ausreichen, um wirklich zu einem Umdenken und zu einem Umsteuern führen würden, das glaube ich nicht. Insofern wird es Verbote geben müssen und es wird Verzicht geben müssen.
Die ersten sind ja bereits angekündigt, schon ab kommendem Jahr keine neuen Heizungen mit rein fossilen Brennstoffen mehr, ab 2035 keine neuen Autos mehr mit Verbrennungsmotoren. Man hört da einen recht lauten Aufschrei, teilweise zumindest in einigen Bevölkerungs- und Interessensgruppen. Besonders wird oft kritisiert, dass der Staat uns bestimmte Dinge verbieten will. Ist das wirklich so ein Ding der Unmöglichkeit?
Also kein Mensch mag Verbote, die mag ich auch nicht, die mögen meine Kinder nicht, wenn ich was verbiete. Das ist ja ganz natürlich und das ist auch ganz normal. Auch die Reaktion, dass man erstmal so ein Unwohlsein spürt, wenn man von Verboten redet oder davon hört, dass einem was verboten werden soll, das ist ja auch klar. Aber interessant im deutschen Fall ist, dass es seit ungefähr 10 Jahren in der politischen Diskussion bei der Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich als Reaktion auf den Klimawandel, ist irgendwie die sich so eingependelt hat, dass man ganz schnell mit so einer rhetorischen Keule um sich schwingt, die sagt, das ist ja Verbotspolitik oder das führt ja zu Verbot und Verzicht. Und man versucht damit irgendwie das Bild zu malen, dass man ja gar kein Verbot braucht. Und in der Tat ist es dann durch diese Debatte, wo halt immer diese Verbotsrhetorik geschaltet wird, dazu gekommen, dass man die Grundaufgabe eines Staates, nämlich eben doch durch Verbote zu regeln, irgendwie vergessen hat und glaubt, es sei eben nicht legitim und nicht richtig, dass der Staat verbietet und damit das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger regelt.
Seit wann ist es denn in der westlichen Welt verbreitet, dass der Staat dem Bürger nichts vorschreiben darf?
Beim Neoliberalismus, dessen Beginn man so mit der Regierungszeit Margaret Thatchers in Großbritannien und Ronald Reagans in den USA mit 1979 eigentlich immer so festmacht, der hat etwas ganz Entscheidendes geprägt, und zwar das Bild der Konsumentensouveränität. Und daraus leitet sich natürlich ab, dass man diese freie Konsumentscheidung überhaupt nicht bewerten darf, aber eben auch nicht staatlich regulieren sollte, weil sonst funktioniert Wettbewerb nicht, sonst funktioniert die Produktion nicht richtig, sonst gibt es keine gescheiten Arbeitsplätze. Alles dreht und fällt und steht mit dieser Idee der Konsumentensouveränität. Und das Fatale ist, dass der eigentlich für uns ja elementare Freiheitsbegriff reduziert wurde auf Konsumfreiheit.
Heißt das, der demokratische Staat darf nicht bestimmte Grenzen ziehen, wann etwas genug ist?
Wir haben ja neben dieser rhetorischen Keule von Verbotspolitik und Verzicht und Verbot und Verzicht als illegitime politische Maßnahmen, haben wir ja immer noch dieses furchtbare Schlagwort der Ökodiktatur, was ja dann auch immer kommt. Und genau da muss man sich doch vielleicht auch mal mit dem Gedanken anfreunden, dass der Staat doch dafür da ist, Probleme zu lösen. Dass der Staat dafür da ist, für Kontinuität, für Stabilität zu sorgen. Und dass das im Lichte des Klimawandels eben bedeuten muss, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die vielleicht jetzige Verhaltensweisen, jetzige Konsummuster verändern oder zu Anpassungen zwingen, aber die ja trotzdem demokratisch legitimiert sind. Also es ist eigentlich die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft vernünftig leben können.
Sagt der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Professor Philipp Lepenies. Der Staat kann und sollte demnach Rahmenbedingungen schaffen, die helfen, effektiv auf die Klimakrise zu reagieren. Und das passiert ja auch. Aber ist das genug? Dieser Frage gehen wir heute in den Systemfragen auf den Grund und wollen aber auch uns als Konsumenten in den Blick nehmen. Inwieweit können und wollen wir etwa aufs Auto fahren oder auf Fleisch verzichten, damit weniger CO2 ausgestoßen wird? Was ist, wenn weniger Konsum mich vielleicht gar nicht so einschränkt, wie ich glaube? Wenn genug vielleicht genug ist und sogar ein weniger ein Mehr an Lebensqualität bringt? Auch das wird diskutiert innerhalb der Nachhaltigkeitsdebatte. Da kommen die persönlichen Werte und auch die Psychologie ins Spiel und damit das Forschungsfeld von Dr. Josephine Tröger vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Was ist genug? Begründung, Potenziale und Empfehlungen für mehr Suffizienzorientierung lautet der Titel eines Aufsatzes, den sie gemeinsam mit Marlies Wullenkort kürzlich in der Zeitschrift Psychosozial veröffentlicht hat. Das passt natürlich genau zu unserem Thema heute. Und deshalb habe ich Josephine Tröger zunächst mal gefragt, was denn genau hinter dem Begriff der Suffizienz steckt.
Übersetzt meint Suffizienz auch sowas wie genügen oder ausreichen, ne? Also es geht um das gute Maß. Beim ökologischen Verständnis geht es erstmal darum, die absolute Reduktion halt von Ressourcen zu verringern und eben sich an den ökologischen Grenzen sozusagen auszurichten. Und Suffizienz heißt aber auch, und das ist ganz zentral, dass es auch um Lebensqualität geht und um die Aufrechterhaltung von Wohlbefinden oder das Fördern von Wohlbefinden eben durch diese Reduktion. Und das ist sowohl kurz- als auch langfristig eben gemeint, ne? Also langfristig könnte man jetzt sagen, na, wir wollen halt eine Gesellschaft, die mit den Mitteln, die sie hat, auskommt und eben die Grenzen anerkennt. Und kurzfristig aber eben auch sowas wie kurzfristiges Wohlbefinden eben schaffen, indem man sagt, man ist zufriedener mit dem, was man hat und man nicht immer denkt, naja, man muss jetzt mehr konsumieren, nur damit man glücklich ist.
Wobei dieser geringere Konsum vielleicht ja auch dazu führen kann, dass man mehr Zeit hat für andere Dinge, etwa fürs Teilen und Reparieren, worüber wir am Beispiel von Repair-Cafés ja auch schon hier in den Systemfragen berichtet haben. Wenn nicht der Verzicht im Vordergrund steht, was dann und wie lässt sich ein suffizienzorientierter Lebensstil fördern?
Man gewinnt Lebensqualität langfristig, weil wir es schaffen, dass wir das Risiko von Klimawandel zum Beispiel minimieren. Und ich meine, im Verhalten konkret, ganz oft Leute steigen nicht unbedingt um aufs Fahrrad zum Beispiel, weil sie sagen, das ist jetzt ökologisch, sondern weil sie das tatsächlich als Gewinn empfinden. Sie sind schneller durch die Stadt unterwegs, sie sind sportlich aktiv, sie bewegen sich weniger gefährlich auch fort. Da gibt es ganz viele Facetten und das hängt sehr damit zusammen, dass die Leute das dann als für sich guttunend empfinden. Und wenn sie das dann kollektiv auch noch quasi spüren, ah, da gibt's ja noch andere, die mit mir auf dem Fahrradweg unterwegs sind, dann macht das Spaß und ja, ist wie so eine Feedbackschleife. Und das bringt dann auch so eine Einsicht mit sich.
Es gibt ein von der EU gefördertes Projekt, Fulfill heißt es. Das untersucht suffizienzorientierte Lebensstile in verschiedenen Ländern. In Deutschland, Frankreich, Dänemark, Lettland, Italien und Indien. Was genau nehmen Sie und Ihre Kolleginnen da in den Blick? Und gibt es schon Ergebnisse?
Also es geht darum, eben umfassend zu analysieren, was ist eigentlich Suffizienz und suffizienzorientierte Lebensstile, weil da besteht schon auch noch eine Forschungslücke. Wie gestaltet sich das auf unterschiedlichen Ebenen? Man kann es halt auf individueller Ebene mal betrachten oder eben auf kommunaler oder eben im internationalen Vergleich und deswegen auch die vielen Länder. Wobei in dem Fulfill-Projekt, was vielleicht ganz interessant ist, was wir gefunden haben, eben ist nicht so. Also man könnte ja denken, naja, Leute, die arm sind, sind mal suffizient. Leute, die wenig Einkommen haben und vielleicht auch irgendwie unter... Na eben sehr viel verzichten auf vieles, die sind suffizient. Und das ist nicht so, dass man das so eindeutig sagen kann. Also diese Idee von Suffizienz, dass es auch was mit Lebensqualität und freiwilligen Entscheidungen zu tun hat, das ist so. Also das hat uns eigentlich gefreut, weil es gibt immer wieder eben diese Fragen, naja, ist es nicht einfach Armut und das ist es nie.
Also eine bewusste Entscheidung, auf etwas zu verzichten. Aber braucht es da nicht auch bestimmte Rahmenbedingungen, die es den Menschen leichter machen, auf etwas zu verzichten?
In der Studie wird es jetzt um eine Fleischsteuer gehen, um einen fleischfreien Tag in allen Kantinen. Und Kommunikationsmaßnahmen über Fleischkonsum. Genau. Und das sind halt so unterschiedliche Arten von politischen Maßnahmen. Man kann sich ja vorstellen, so eine Steuer wirkt natürlich viel breiter als eine Kommunikationsmaßnahme. Und da geht es eben darum, dann zu schauen, wie kann man jetzt für sowas wie eine Steuer eben eine höhere Zustimmung erhalten.
Genug vom unbegrenzten Tempo beim Autofahren haben ja schon die meisten europäischen Länder und deshalb ein Tempolimit eingeführt. Dazu kann sich die Regierung hierzulande aber nicht durchringen und sagen, es ist genug.
Beim Tempolimit, das ist ja so eine Reizdebatte, wo die Zahlen sind aber schon immer so, dass über Durchschnitt die Leute das gut finden. Und dann denke ich mir halt schon, ja, man kann es einfach mal ausprobieren. Also in Österreich gab es irgendwie so eine Initiative auch mal vor einem Jahr, länger, und die haben es gemacht und danach war die Akzeptanz hoch. Also das ist auch so ein Problem bei Akzeptanz, wenn man Dinge nie kennt und nie genau weiß, da hat man in der Regel eher Angst davor und deswegen will man sie nie. Und manchmal wünsche ich mir da auch so ein bisschen mehr Mut, zu sagen, probieren das aus. Und dann kann man ja sagen, naja, wenn es in die Hose gegangen ist, dann lässt man es halt wieder. Das ist ja auch kein Problem.
Mehr Mut zum Experimentieren, wo weniger mehr sein kann, zum Beispiel im Sinne auch von mehr Lebensqualität. Dafür plädiert Dr. Josephine Tröger, die zur Suffizienzstrategie forscht. Und wie wir am Beispiel Aschersleben gesehen haben, kann auch das Experimentieren mit weiteren Windkraftanlagen, von denen auch die Kommune profitiert, ein Ansatz sein, das Einstige genug zu überdenken. Und der Staat kann helfen, mit Rahmenbedingungen erneuerbare Energien zu fördern und weniger Strom oder Gas zu verbrauchen. Das haben wir ja auch gerade gesehen in diesem Winter. Wann ist genug genug? Das war unsere Frage heute in den Systemfragen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend wünscht Dörte Hinrichs.